SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Das Sparbuch bringt fast keine Zinsen mehr. Geld einfach zu Hause zu sammeln ist ein Sicherheitsrisiko. Was also können Menschen machen, die Geld für ihre Kinder oder Enkel sicher und mit Gewinn ansparen wollen? Tipps von unserem Finanzexperten gibt's in gut 3 Minuten. Vorher, wie immer, das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht. Die sogenannte K-Frage, also ob Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union wird oder doch Markus Söder, die bleibt weiter ungelöst. Weiter gibt es deswegen Diskussionen und Spannung zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Laschet drängt auf eine möglichst schnelle Entscheidung. Sein Konkurrent, der CSU-Vorsitzende Markus Söder, will erst gegen Ende der Woche die K-Frage klären. Eva Ellermann.
Es gab offenbar doch kein Telefonat mehr zwischen Armin Laschet und Markus Söder, so wie Laschet es nach der CDU-Präsidiumssitzung angekündigt hatte. Und es gibt auch keine Beschleunigung in der K-Frage. Laschet drückt nach dem klaren Rückhalt aus Präsidium und Vorstand der CDU für ihn aufs Tempo. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein sprach sich sowohl für Laschet als Kanzlerkandidat aus, als auch für eine schnelle Klärung der Kandidatenfrage. CSU-Chef Söder will allerdings noch die Stimmung in der Unionsbundestagsfraktion, in den Landesverbänden und in der Bevölkerung ausloten. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk pochte Söder darauf, dass Umfragewerte bei der Entscheidung eine Rolle spielen sollten. Seine sind deutlich besser als die von Laschet. Wie erwartet hatten sich die Spitzen von CDU und CSU jeweils hinter ihren Parteivorsitzenden gestellt. Söder hatte seine Kandidatur allerdings von einer Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Wann und wie der Kampf um die Unionskanzlerkandidatur entschieden wird, ist weiter offen. Aus beiden Lagern war zu hören, dass es am Ende wohl kein Gespräch unter 4 Augen geben solle, sondern ein Treffen von kleinen Delegationen aus beiden Parteien.
In Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee hat die Polizei einen bewaffneten Schüler in einer Schule erschossen. Die Polizisten waren nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Schützen in die Schule gerufen worden. Sie hätten dann den Verdächtigen in einer Toilette entdeckt und aufgefordert, herauszukommen. Der Schüler habe daraufhin das Feuer eröffnet. Die Beamten hätten zurückgeschossen. Ein Polizist wurde verletzt und musste operiert werden. Weil eine US-Polizistin in Minneapolis einen schwarzen Mann erschossen hat, haben dort auch in der Nacht wieder hunderte Menschen demonstriert, trotz nächtlicher Ausgangssperre. Die Polizei sagt, die Polizistin habe den Mann aus Versehen getötet. Katrin Erdmann.
Die Beamtin habe ihren Elektroschocker einsetzen wollen und irrtümlich zur Waffe gegriffen und einen Schuss abgefeuert. Bei einer Verkehrskontrolle war der Polizei aufgefallen, dass gegen Wright ein Haftbefehl vorlag. Als der junge Mann verhaftet werden sollte, riss er sich los und kletterte zurück in seinen Wagen. Dabei schoss die Polizistin. Der Wagen rollte los und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich nur wenige Kilometer entfernt von dem Gerichtsgebäude, wo gerade der Prozess gegen den Polizisten läuft, der vor einem Jahr George Floyd getötet hat. Alle 3 Profiteams aus Minneapolis, Basketball, Baseball und Eishockey, sagten gestern ihre Spiele ab. Aus Respekt vor den tragischen Ereignissen und im Interesse der Fans, Spieler und Mitarbeiter, hieß es etwa vom Baseballteam Minnesota Twins, werde das Spiel verschoben.
Radioaktiv belastetes Wasser aus dem havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima soll ins Meer geleitet werden. Das hat die Regierung in Tokio nun offiziell bestätigt. Die Aktion werde in 2 Jahren beginnen. Katrin Erdmann.
Insgesamt geht es um rund 1,2 Millionen Tonnen Wasser, die derzeit in Tanks auf dem Kraftwerksgelände lagern. Bevor es abgelassen wird, soll es jedoch noch mehrmals gefiltert und verdünnt werden. Die Freisetzung erfolge unter der Prämisse, dass alle regulatorischen Standards eingehalten werden, heißt es in einer Erklärung. Regierungschef Suga sagte, dieser Schritt sei für eine Sanierung Fukushimas unvermeidlich. Tatsächlich wird auf dem AKW-Gelände der dringend benötigte Platz für den Rückbau wegen der Wassertanks knapp. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte die Entscheidung Japans erwartungsgemäß. Man habe fast 200.000 Unterschriften gesammelt, über die sich die Regierung ebenso wie über die vielen öffentlichen Anhörungen geäußerten Bedenken hinwegsetze. Vor allem die Fischer aus Fukushima fürchten erneut einen Imageschaden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst ein frostiger Morgen, dann Sonne und Wolken. 3 Grad auf der Schwäbischen Alb, 11 Grad am Rhein.
SWR aktuell. Service.
Der Junge bzw. das Mädchen soll es mal gut haben. Viele Eltern und Großeltern wollen ihrem Nachwuchs finanziell etwas Gutes tun. Früher haben deswegen viele ein Sparbuch angelegt, jahrelang darauf eingezahlt und das Ganze dann den Kindern oder Enkeln zum 18. Geburtstag, zum Abi oder zur ersten eigenen Wohnung übergeben. In Zeiten von Niedrigzinsen taugt das Sparbuch allerdings nur noch dazu, jedes Jahr Geld zu vernichten. Was kann also die Alternative sein? Darüber habe ich mit dem YouTuber Saidi vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Wie können denn Großeltern oder Eltern am besten langfristig für die Kinder Geld anlegen?
Ja, in den heutigen Zeiten von niedrigen oder Nullzinsen führt da langfristig kein Weg um den Aktienmarkt herum. Das heißt, das Gleiche, was eigentlich für, sagen wir mal, junge Erwachsene heute auch gilt in der Geldanlage, gilt auch tatsächlich für die Geldanlage für Kinder. Das heißt, hier breit gestreut langfristig Geld über sogenannte Aktien-ETFs zu investieren, also börsengehandelte Indexfonds, die weltweit anlegen sollten. Das heißt, dass ich mein Geld dort auf mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Aktien weltweit verteile. Und damit sollte man halt früh anfangen, weil man sollte etwa 15 Jahre Zeit mitbringen. Das heißt, es ist also nichts, was man machen sollte, wenn die Kinder schon, sage ich mal, 12 oder 15 sind, sondern möglichst früh eben damit anfangen. Am besten so einen Sparplan auf einen ETF gleich mit der Geburt machen und dabei auch die Bereitschaft mitbringen, wenn da mal zwischendrin eine schwierige Phase an den Börsen ist, wenn das Geld also mal deutlich weniger wert wird, da Geduld mitzubringen, denn über lange Zeiträume, 15 Jahre und mehr, hat sich das bisher immer wieder erholt.
Auf Aktiengewinne müssen Steuern gezahlt werden. Wie wirkt sich denn das aus, wenn ich für Kinder oder Enkel Geld anlege?
Ja, das ist vor allen Dingen dann ein Problem, wenn ich das sozusagen in meinen anderen Geldanlagen mitmache. Das heißt also, wenn ich sage, ich mache das sozusagen auf meinem eigenen Aktiendepot zum Beispiel, bei meiner eigenen Bank und ich halt andere Geldanlagen habe und dort meinen Freibetrag von pro Person 801 Euro im Jahr schon ausgenutzt habe. Und da ist der beste Tipp, tatsächlich ein eigenes Depot, ein Kinderdepot für das jeweilige Kind anzulegen. Das geht bei diversen Direktbanken, kann ich also ein Depot auf den Namen des Kindes machen. Und der Witz an der Sache ist, dass auch Kinder, auch Babys, bereits 801 Euro pro Jahr an Kapitalerträgen frei haben. Das heißt, dort kann ich Geldanlagen machen und dann diesen Freibetrag für das Kind ausnutzen, indem ich zum Beispiel eine Möglichkeit ist, entweder einen sogenannten ausschüttenden ETF zu nehmen, der also die Dividenden auszahlt und das nutzt dann zumindest teilweise diesen 801 Euro aus, worauf ich natürlich achten sollte, alle Ausschüttungen, alle Erträge, die ich aus diesem Kinderdepot bereits wieder sozusagen abverkaufe, um steuerlich dazu optimieren, die sollte ich natürlich wieder reinvestieren, damit das dem jeweiligen Kind dann auch als junger Erwachsener mit 18 dann auch voll zugute kommt.
Springen wir ein paar Jahre in die Zukunft, wenn es dann an die Ausbildung oder ans Studium geht, da wird wohl der ein oder andere auch BAföG beantragen oder drüber nachdenken zumindest. Wird das ein Problem, wenn da richtig viel Geld im Depot liegt?
Ja, das kann tatsächlich ein Problem werden, nämlich wenn das Depot und sonstige Geldanlagen, die auf den Namen des Kindes eben laufen, den Betrag von derzeit 8.200 Euro übersteigen. Dann wird nämlich das, was darüber hinausgeht, auf das BAföG angerechnet und dann kann es natürlich zu erheblichen BAföG-Kürzungen kommen. Und dazu muss man natürlich auch wissen, dass diese 8.200 Euro, das ist eben Stand jetzt, das wird in 10 oder im Extremfall 18 Jahren wahrscheinlich nochmal ein höherer Betrag sein.
Wann wäre der richtige Zeitpunkt?
Ich bin absolut dafür, dass die Eltern an der Stelle vor allen Dingen, denke ich, sind da in der Pflicht, ein Stück weit Finanzbildung für die Kinder übernehmen. Das heißt, tatsächlich als Jugendliche schon, also ich sag mal mit 13, 14 oder sowas, darüber aufklären, dass da was in Aktien angelegt ist und dieses Prinzip eines langfristigen Aktieninvestments, das eben nach oben oder aber auch mal deutlich nach unten gehen kann, langfristig mit den Kindern schon besprechen. Die interessieren sich nach meiner Erfahrung auch total dafür, die finden das total spannend, was da angelegt ist, damit die sich auch frühzeitig Gedanken darüber machen, was soll eigentlich mit dem Geld mit 18 sein? Und vor allen Dingen ist es halt emotional nicht so belastend, wenn da auf einmal so etwas Unbekanntes in vierstelliger Höhe auf einen zukommt.
Der YouTuber Saidi vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Im Hochsicherheitsgerichtssaal in Stuttgart-Stammheim beginnt heute der Prozess gegen 12 Neonazis. Sie sollen Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung Gruppe S sein. Nicole Freiler.
Sie wollten laut Anklage bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeiführen und so einen politischen Umsturz einleiten. Die sogenannte Gruppe S soll demnach hauptsächlich Gewalt gegen Muslime, Asylsuchende, Juden und politisch Andersdenkende geplant haben. Die mutmaßlichen Terroristen sollen Anschläge mit Tötungsabsichten geplant und dafür auch Waffen beschafft haben. Das Gründungstreffen der Gruppe soll im September 2019 auf dem Grillplatz Hummelgautsche im schwäbischen Alfdorf stattgefunden haben. Die Gruppe flog auf, weil einer der Mitglieder ausstieg und die Polizei informierte. Dieser Informant ist ebenfalls angeklagt, war bislang aber auf freiem Fuß. Nach den rechtsextrem motivierten Anschlägen von Halle und Hanau sowie auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gilt diesem Verfahren erneut bundesweite Aufmerksamkeit. Für den Prozess sind mehr als 30 Verhandlungstage bis August angesetzt.
Nicht essen, nicht trinken und nicht rauchen, das gilt von heute an von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für viele der weltweit 1,9 Milliarden Muslime, denn der Fastenmonat Ramadan beginnt. Junaid Özdala.
Präsenzgottesdienste finden eingeschränkt und verkürzt statt. Mund- und Nasenschutz sind Pflicht. Besucher müssen sich in die Anwesenheitslisten eintragen und beim Beten die erforderlichen Abstandsregeln einhalten. Vereine und Verbände verzichten auch auf öffentliche Feiern, wie das allabendliche Fastenbrechen. Dafür wollen sie mehr Online-Angebote machen. Essen und Trinken sind für Muslime tagsüber tabu. Von der Fastenpflicht befreit sind Kranke wie alte Menschen, Schwangere, stillende Mütter, Kinder und Reisende. Die großen Islamverbände in Deutschland fordern eindringlich die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen auch während des Fastenmonats. Der Ramadan dauert bis zum 12. Mai. Im Anschluss feiern Muslime das dreitägige Fest des Fastenbrechens.
Hauptsache Hauptstadt.
Innerhalb eines Tages rund 10.800 neue bestätigte Corona-Neuinfektionen, etwa 4.000 mehr als heute vor einer Woche und 294 weitere Corona-Tote. Weil die Pandemie sich beschleunigt, tagt die Bundesregierung ausnahmsweise schon heute statt wie üblich mittwochs. Es geht um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Bund will mehr Kompetenzen bekommen, will Entscheidungen treffen können, an die sich dann auch die Länder halten müssen. Das ist offenbar nötig. Leider, meint SWR-Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb.
Föderalismus war gestern, jetzt wird durchregiert. Nein, so ist es natürlich nicht, denn die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind heute im Kabinett, in der zweiten Wochenhälfte im Bundestag und dann noch im Bundesrat. Also doch alles wie immer bei Gesetzen. Auch hier ein klares Nein, denn es geht um was Besonderes. Es geht darum, die in der Pandemie nicht handlungsfähige Ministerpräsidentenkonferenz zu ersetzen. Es geht darum, dass und wie der Bund das Heft des Handelns an sich zieht, durchgreift, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es neulich angekündigt hat. Es sollen kommen bundeseinheitliche Regelungen mit klaren Inzidenzgrenzen, von Testpflicht in Schulen bis zu nächtlichen Ausgangssperren. Man kann sich über den Sinn der einzelnen Maßnahmen streiten, etwa von Ausgangssperren in der Nacht, aber es ist gut, vor einem Friseurbesuch oder einem Spaziergang mit Freunden nicht erst Landesverordnungen studieren zu müssen. Es ist gut, wenn verständliche Klarheit herrscht. Gar nicht gut ist, dass der Bund es richten muss und der Föderalismus an dieser Stelle versagt.
Die Meinung von Uwe Lüb.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.